Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3 mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Literaturagenten. Schönheit ist ja bekanntlich relativ. Königin Elisabeth I. zum Beispiel, die hat sich die Haare rasiert und den Haaransatz epiliert, um eine möglichst hohe Stirn zu betonen. Sie trug Bleiweiß, um vornehm entrückt zu wirken. Was wir neu lernen in dieser Folge, den Heroin-Chic, den gab es schon vor 100 Jahren, allerdings nicht als Heroin-Chic, sondern für Tuberkulosekranke. Woher wir das wissen? Na, aus Rabea Weisers Wie wir schön wurden, eine Biografie des Gesichts. Hören wir die Autorin selbst.
Der sogenannte Tuberkulose-Chic. Man fand Frauen attraktiv, die schwindsüchtig, in Todesnähe waren, abgemagert, fiebernd, total blass und schneiderte sogar entsprechende Kleider, die ihre ausgemergelten Körper besser zeigen konnten und ihr Rückendekolleté, also die Schulterblätter, die deutlich vom Torso abstanden. Und das fand ich wirklich bemerkenswert, wie die Todkranke eigentlich die tote Frau zum Schönheitsideal werden konnte.
Rabea Weiser und ihr Buch stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor.
Außerdem gibt es ein Gespräch mit der israelischen Schriftstellerin Zeruya Shalev über ihre Schreibkrise, in der sie sich seit dem 7. Oktober 2023, seit dem Terrorangriff der Hamas befindet. Und unser Favorit in dieser Woche ist Dimitri Kapitelmann, der ist in Kiew geboren, kam mit 8 Jahren mit seinen Eltern als sogenannter Kontingentflüchtling nach Deutschland. Und kaum hat man Kiew gesagt, da weiß man, wo man in der Weltlage sich befindet. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Umblättern.
Es gibt Buchcover, die so einprägsam sind, dass sie fast jeder und jede kennt. Dazu gehört sicherlich auch der Einband des Romans Liebesleben von Zeruya Shalev. Ein nackter Frauenrücken und ein schwerer Zopf, der darüber fällt. Mit dieser Geschichte über eine komplizierte Leidenschaft zu einem älteren Mann wurde die israelische Autorin bei uns bekannt. Von Maria Schrader wurde das Buch auch verfilmt. In Deutschland hat Zeruya Shalev viele Leserinnen und Leser und mit all ihren Romanen, unter anderem mit Mann und Frau, mit Späte Familie, Schmerz oder Schicksal, war sie auch hier auf Lesereise.
Auch vergangene Woche war sie wieder auf Berlin besucht, dieses Mal jedoch ohne ein neues Buch im Gepäck. Denn seit dem 7. Oktober 2023 kann Zeruya Shalev nicht mehr schreiben. Die Terrorangriffe der Hamas und der danach folgende Krieg haben sie in eine tiefe Schreib- und Lesekrise gestürzt. Unsere Literaturagentin Anne-Dore Krohn hat Zeruya Shalev getroffen und mit ihr darüber gesprochen. Hallo Anne-Dore.
Hallo, hallo.
Das klingt ja sehr auswegslos. Wie hat denn Zeruya Shalev erklärt, warum sie nicht mehr schreiben kann?
Ja, sie sagt, es fühle sich so an, als habe der 7. Oktober ihr Leben als Autorin in einen davor und in einen danach eingeteilt. Also dieser Terrorangriff der Hamas, aber auch der Krieg danach. Das sei für sie ein absoluter Schock, nachvollziehbarerweise. Klar. Und das beherrscht ihre Gedanken so sehr, dass sie sich schlecht aufs Lesen konzentrieren kann und aufs Schreiben schon gar nicht. Dabei hatte sie damals schon mit einem neuen Buch angefangen.
When the war started, I was in the midst of very intense research for the new novel.
Als der Krieg anfing, war ich mitten in einer sehr intensiven Romanrecherche. Ich schreibe über eine Richterin und muss mich tiefgreifend mit der Thematik auseinandersetzen. Und dann kam der Krieg, der schreckliche, schreckliche Terroranschlag. Seitdem ist Schreiben unmöglich, in vielerlei Hinsicht. Alleine sich zu konzentrieren oder abzuschalten von den Ereignissen.
Just to concentrate, just to be able to disconnect myself from what's going on.
Ja, das nächste Buch von Zeruya Shalev wartet also in der Schublade, aber sie schafft es einfach nicht, sich darauf zu konzentrieren. Angesichts der Gewalt gegen die Menschlichkeit auf beiden Seiten versagen ihr im Moment einfach die Worte. Und sie hat sich schon vor dem 7. Oktober 2023 große Sorgen gemacht um die Demokratie in ihrem Land, um den Dauerkonflikt zwischen den Israelis und den Palästinensern. Und schon vorher, das hat sie in unserem Gespräch mehrfach betont, war sie sehr unzufrieden mit der Regierung Netanyahu. Aber sie konnte sich bisher trotzdem ins Schreiben hineinwerfen, in diesen Kosmos ihrer Figuren eintauchen. Und sie hat gesagt, das sei doch ein großes Geschenk, dass sich Schreibende in eine andere Welt zurückziehen können. Aber das gelingt ihr jetzt eben im Moment nicht mehr.
I felt that my duties is different now. Everything you hear is, I mean, you in Germany and in.
Ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt andere Aufgaben habe. Alles, was man in Deutschland und in anderen Ländern hört, ist die Stimme der Regierung. Die schrecklichen Minister sind so laut. Ich wollte zeigen, dass die Mehrheit der Israelis liberal sind, dass sie in Frieden leben wollen. Auf einmal hatte ich so viele Aufgaben. Ich habe auf Demonstrationen gesprochen und habe angefangen, Grabreden über getötete Soldaten zu schreiben. Es war ein großer Schock, der meine ganze Welt wirklich erschütterte.
Anne-Dore, dass Seruya Shalev sehr, sehr engagiert auf Demonstrationen geht, das ist auch hier bekannt geworden. Sie nutzt also ihre Prominenz, um für den Frieden zu kämpfen.
Ja, sie lebt in Haifa im Norden von Israel und dort, wie in vielen anderen Städten, versammeln sich regelmäßig die Menschen, um für Frieden und die Freilassung der Geiseln zu demonstrieren. Sie reist auch herum, also sie sitzt regelmäßig mit Angehörigen von Geiseln, ganz in Weiß gekleidet und schweigend in Jerusalem vor der Knesset. Und auch wenn sie sich zwar auf Bücher im Moment nicht konzentrieren kann, schreibt sie trotzdem, nämlich Artikel und Essays, die zum Teil auch bei uns veröffentlicht werden. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Text von ihr, der letztes Jahr in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienen ist. Da hat sie über zwei Frauen geschrieben, die zusammen in ihrem Fitnessstudio in Haifa trainieren, eine Israelin und eine Palästinenserin. Und dann fiel der älteste Sohn der Palästinenserin im Gazastreifen. Und die israelische Freundin war bei der Beerdigung dabei. Aber seither, das hat Seruya Shalev mir auch in unserem Gespräch nochmal bestätigt, ist die Palästinenserin nicht mehr zurückgekehrt in das Fitnessstudio. Und das sind solche Geschichten, solche Ereignisse, die sind so dominant, dass Seruya Shalev einfach nicht mehr schreiben kann. Dabei wünscht sie sich die ganze Zeit wieder zurückzukehren zu ihrer Schreibroutine, weil es wirklich das ist, was sie liebt und was sie machen will.
I mean, I miss it so much, but I feel it's kind of privilege or luxury that I cannot allow myself now.
Ich vermisse es so sehr, aber es erscheint mir wie ein Privileg oder Luxus, den ich mir im Moment nicht leisten kann. Ich meine, diese langen, langen Schreibtage. Oh, ich mag sie so sehr. Etwa von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, manchmal bis Mitternacht. Als ich Schicksal geschrieben habe, habe ich so gearbeitet. Es ist ein bisschen obsessiv. Ich bin dann ganz konzentriert, ohne iPhone und ohne eine andere Verbindung. So liebe ich es zu schreiben.
iPhone, no connection. And this is the way I love to write.
Die israelische Autorin Seruya Shalev über den Ausnahmezustand, in dem sich nicht nur Israel, sondern auch sie selbst gerade befindet. Wie sie bisher mit der Politik umgegangen ist in ihrem Schreiben. Dazu hören wir gleich noch mehr hier bei den Literaturagenten auf Radio 1 und Radio 3.
Hier bei den Literaturagenten sprechen wir gerade über die israelische Bestsellerautorin Seruya Shalev und ihre Schreibkrise. In der steckt sie seit dem 7. Oktober 2023. Seither schreibt sie nur noch politische Artikel und Essays, keine Fiktion mehr. Bei einem Berlin-Besuch in der vergangenen Woche hat sie darüber mit unserer Literaturagentin Anne-Dore Krohn gesprochen. Anne-Dore, nun ist Seruya Shalev ja eine Meisterin für emotionale Ausnahmezustände. In ihren Büchern beschreibt sie meistens aber komplizierte Liebes- und Beziehungsverhältnisse. Richtig politisch waren ihre Romane bisher ja eher nicht, oder?
Ja, das stimmt schon. Also die Politik kam eher so nebenbei. Da geht es immer um Leidenschaft, um Liebe, um Leid, um Ehe, um Sex, um Patchwork und Seitensprünge, um Trennungen und Neuanfänge. Man könnte natürlich auch sagen, das Private hat ja immer irgendwie auch eine politische Komponente. Aber sie sagt das selber, in ihren Büchern ging es ihr tatsächlich um die inneren Konflikte, also um das Zwischenmenschliche im Privaten. Und das war auch immer eine bewusste Entscheidung von ihr.
At least in my first novels, I try to not completely ignore, but to keep the conventional political situation. I try to keep it away.
Zumindest in meinen ersten Romanen habe ich versucht, die politische Situation zwar nicht völlig zu ignorieren, aber sie fernzuhalten, weil ich nicht wollte, dass sie meine Geschichten und den inneren Krieg, den ich beschreibe, verschlingen. Es war also immer eine Art Kampf zwischen der äußeren und der inneren Realität. Sozusagen der Versuch, meine Literatur vor der beißenden Realität in Israel zu schützen.
Burning reality in Israel.
Was aber nicht heißt, dass die Gegenwart Israels keinen Eingang in ihre Texte gefunden hat. Viele sind eben nicht vordergründig politisch, die meisten nicht. Aber die politische Realität, die war immer der Hintergrund, vor dem ihre Figuren agiert haben. Also man könnte auch sagen, Zeruya Shalevs Geschichten handeln von unruhigen Menschen in einem von Unruhen geprägten Land. Zum Beispiel im Roman Schmerz, der 2015 erschien. Da hat sie erstmals darüber geschrieben, dass sie selbst vor 21 Jahren bei einem Selbstmordattentat in einem Bus schwer verletzt wurde. Sie war auf der Straße daneben. Und dieses traumatische Erlebnis hat sie in dem Roman Schmerz verarbeitet und über eine Frau geschrieben, die immer noch damit zu tun hat. Es hat aber viele Jahre gedauert, bis sie eben Fiktion daraus machen konnte. Und Literatur braucht ja oft lange, um Ereignisse zu verarbeiten. Und Zeruya Shalev hat erzählt, dass in Israel jetzt schon einige Bücher erschienen sind zum 7. Oktober 2023 und zum Krieg danach. Und sie selbst versteht zwar den Drang, daraus Literatur zu machen, aber ihr wäre das noch viel zu früh, um darüber zu schreiben.
It's hard to mix literature with the war, so I'm still looking for the way.
Es ist schwer, die Literatur mit dem Krieg zu verknüpfen. Ich suche immer noch nach einem Weg. Wenn ich wieder an meinem Roman schreibe, werde ich versuchen, über den Sommer vor dem Krieg zu schreiben. Das könnte eine Lösung sein. Vielleicht ist es auch zu früh, um darüber zu sprechen. Aber um direkt über den Krieg zu schreiben, über das Massaker und über die Geiseln, dafür brauche ich Zeit. Dafür brauche ich viel Zeit.
I need time. I need long time.
Ein hörbar bewegte Zeruya Shalev. Das heißt, wir müssen uns jetzt wohl erstmal gedulden, was weitere Romane von ihr angeht.
Ja, also ein kleines bisschen Hoffnung gibt es schon. Sie hat mir erzählt, dass sie ganz langsam wieder mehr zu diesem Buch zurückfindet, das sie schreiben möchte. Also es ist nicht so wie früher, dieses totale Abtauchen und Abgeschnittensein von der Außenwelt. Aber sie recherchiert wohl wieder zu diesem Roman, den sie plant. Sie verbringt gerade auch Zeit im Gericht, weil die Hauptfigur ihres nächsten Romans eine Richterin sein wird. Ihr letzter Roman ist tatsächlich 2021 erschienen, also schon ein paar Jahre her. Schicksal. Letztes Jahr kam zwar ein Buch bei uns heraus von ihr, nicht ich, das aber war ihr Debüt, das nach 30 Jahren das erste Mal auf Deutsch herausgekommen ist. Aber auf den neuen Roman, sagt sie, müssen wir wohl noch mindestens 2-3 Jahre warten. Auch wenn sie versucht, wieder zurückzukehren zum Schreiben, zur Literatur. Sie sagt, ihr Platz sei im Moment irgendwo dazwischen. Mit mindestens einem Bein steckt sie gerade ganz tief in der Gegenwart fest.
Anne-Dore Krohn über ihr Treffen mit der israelischen Autorin Zeruya Shalev, die vergangene Woche in Berlin war und über ihre tiefe Schreibkrise gesprochen hat, in der sie seit dem 7. Oktober 2023 steckt. Zeruya Shalevs Bücher erscheinen im Berlin Verlag. Danke für das Gespräch, Anne-Dore.
Dankeschön.
Ich danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Christoph Niemann ist Künstler, Illustrator und Grafiker, eine Art Stadtzeichner, der flüchtige Skizzen mit viel Humor und Tiefsinn verbindet. Seine Illustrationen erscheinen regelmäßig auf den Titelseiten vom New Yorker, National Geographic oder der New York Times oder dem New York Times Magazine.
Christoph Niemann hat auch das Buchcover von Rabea Weisers Biografie des Gesichts gestaltet. Dieses Buch stellen wir Ihnen in der zweiten Stunde unserer Sendung vor. Aber wir haben natürlich die Gelegenheit genutzt, Christoph Niemann zu fragen, welches Buch ihn umgehauen hat. Und seine Antwort war die folgende.
Stephen King über das Schreiben, On Writing auf Englisch, ist ein Buch tatsächlich handwerklich über das Schreiben. Ich habe nie Stephen King gelesen, weil ich keinen Horror mag. Deswegen war ich immer von dem Buch weg. Jemand hat es mir empfohlen und er schreibt wirklich über Adjektive, über Satzbau, über Spannungsbögen. Und es hat meine gesamte Vorstellung vom kreativen Prozess des Schreibens absolut auf den Kopf gestellt und ich bin dankbar, dass es dieses Buch gibt. Also es waren zwei Sachen, nicht, dass es nur Handwerk ist, sondern es ist Handwerk und was für ein fantastisch faszinierendes Handwerk es ist. Dieses, vor allem das Weglassen von Adjektiven ist ein Riesending und diese andere Sache, die mich nachhaltig bewegt hat, ist, dass er schreibt, nicht wissend, was das Ende ist, sondern er eine spannungsgeladene Situation erfindet und dann den Charakteren praktisch die Handlungsfreiheit gibt und sagt, was machen die jetzt miteinander und quasi dabei zuschaut, wie die Charaktere dann aufeinander losgehen. Und für mich war das unerhört. Ich dachte, man muss da einen Plan haben, man kann ja nicht einfach so ein Buch schreiben. Und das zu sehen, also auch diesen Mut zu haben, ein Werk anzufangen, ohne zu wissen, was dabei rauskommt, das traue ich mich zwar nicht, immer noch nicht so richtig, aber ich weiß, dass es eigentlich eine Möglichkeit ist, und das hat mich wirklich nachhaltig geprägt.
Sagt Christoph Niemann über Stephen King on Writing, zu Deutsch Das Leben und das Schreiben, erschienen zum Beispiel im Heine Verlag als Taschenbuch, ins Deutsche übersetzt von Andrea Fischer. 384 Seiten ist der Band dick und kostet 13 Euro.
Favorit Buch.
Der offene Streit zwischen US-Präsident Donald Trump, seinem Vize J.D. Vance und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky wird nicht nur in der Ukraine mit Fassungslosigkeit und Entsetzen aufgenommen. 3 Jahre ist es jetzt her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Und einer der Romane der Stunde ist auch deshalb Dimitri Kapitelsmann, neuer Roman Russische Delikatessen. Kapitelmanns Ich-Erzähler hat viele Ähnlichkeiten mit dem Autor selbst. Seine Familie aus Kiew ist seit Jahrzehnten in Deutschland und hat lange in Leipzig einen Laden mit russischen Spezialitäten betrieben. Da gab es Wodka, Krimsekt, Pelmeni, aber auch Matroschkas und Bücher.
In dem Literaturpodcast Orte und Worte von Radio 3 hat sich unser Kollege Stefan Oschwart mit Dimitri Kapitelmann in einem ganz ähnlichen russischen Supermarkt am U-Bahnhof Charlottenburg getroffen, um mit ihm über sein Buch und seinen Blick auf die Ukraine heute zu sprechen. Dimitri Kapitelmann hat dabei erzählt, wie es kam, dass er den elterlichen Laden, den Magazin in Leipzig, sogar eine Weile übernahm.
Als die Corona-Pandemie zum ersten Mal so richtig aufwachte, da habe ich meine Eltern, die den Laden damals noch betrieben, nach Hause geschickt, weil ich überhaupt nicht klar war, wie tödlich ist die Luft, wie steckt man sich an. Und dann habe ich gesagt, ich übernehme das jetzt und bin mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 32 oder so, halt einfach zum Pandemie-Einzelhändler geworden. Und einer meiner ersten Beschlüsse war, dass die Fische mit den Köpfen nach vorne zeigen sollen. Und die spielen im Buch auch eine lustige Rolle. Die Fische sprechen und ganz viele Jahre wollen sie aber nicht mit mir sprechen. Und ich führe es darauf zurück, und der Erzähler führt es darauf zurück, dass mein Russisch nicht gut genug ist und weil ich auch immer die Fischsorten verwechsle und die Namen, die Bezeichnungen. Aber als ich dann heldenhaft quasi zum Einzelhändler, wirklich alleine, also buchstäblich Einzelhändler, aufsteige, da sprechen sie dann, aber kichern eigentlich auch nur rum und reden Quatsch.
Und diese sprechenden Fische sind Teil einer Welt, die im Grunde mit diesem Angriffskrieg aus den Fugen geraten ist. Denn die geliebte Mutter, sie steht plötzlich auf der Seite Putins. Und ihr Sohn, der also keine Sprache mehr als die russische liebt, keinen Menschen mehr als seine Mutter, aber auch keine Stadt mehr als Kiew, der verzweifelt schier. Also klug ist es nicht von ihm, mitten im Krieg in die Ukraine zurückzufahren. Aber was soll er tun, wenn es nun einfach keinen anderen Weg gibt, um seiner Mama klarzumachen, das ist ein geradezu faschistisches Regime und das sind irre russische Fernsehlügen, an die sie da glaubt. Und genau davon erzählt Russische Delikatessen. Unser Kollege Stefan Oschwart wollte deshalb auch von Dimitri Kapitelmann Folgendes wissen.
Was würdest du sagen, was ist deine Heimat?
Ich befasse mich da gar nicht so damit. Ich bin auch, wenn ich ganz offen sein darf, auf der Flucht vor dieser Frage. Für mich gibt es das nicht. Für mich gibt es das Konzept einer klaren Heimat nicht. Und das ist auch in Ordnung. Man kann trotzdem sehr gute Haferkekse essen und sinnvoller Teil einer Gesellschaft sein, der man sich zugehörig fühlt, die man aber nicht als Heimat beschreiben kann, auch weil sich dann immer wieder, kurz bevor es sich so anfühlt, ein Friedrich Merz hinstellt und sagt, ihr seid hier nur für die guten Zähne. Also das sind einfach auch zu viele Verletzungen über die Jahre. Ich kann anfangen bei der Neonazi-Gewalt in Leipzig in meiner Kindheit und Jugend. Ich kann weiter erzählen über die NSU-Morde. Ich kann weiter erzählen über Hans-Georg Maas, der danach den Verfassungsschutz übernimmt, den Aufstieg der AfD. Also zumindest dieses Land hat mir ja nie die Chance gegeben, mich hier so zu harmonisieren, dass ich sagen kann, okay, das ist jetzt genauso meine Heimat, weil das ist sie nicht. Dafür gibt es zu viele Menschen hier, die auf die eine oder andere Art mir Gewalt antun wollen oder Menschen, die ich liebe oder Menschen, mit denen ich solidarisch bin, weil ich verstehe, es könnte genauso gut ich sein.
Ja, also das Gespräch in diesem russischen Supermarkt dreht sich sehr, sehr spannend. Längst nicht nur um Kapitelmanns neues Buch. Es geht wirklich um weit mehr, um die Politik in Deutschland, um die fehlende Unterstützung für die Ukraine und eben die große Angst, was da wohl aus den Vereinigten Staaten noch zu erwarten ist.
Dimitri, ja, ich finde es wahnsinnig tragisch, dass jetzt das Schicksal eines Landes, mein Geburtsland oder nicht, das einfach so krass von der Diktatur angegriffen wurde, dass das jetzt von der Gunst so einem Clown abhängt. Das ist einfach eine ganz, ganz große Bitterkeit, die das auslöst.
Ja, im Buch gibt es ein geradezu märchenhaft magisches Ende. Mit Blick auf die Wirklichkeit ist Dimitri Kapitelmann weit weniger optimistisch. Russische Delikatessen von Dimitri Kapitelmann ist unser Favoritbuch. In dieser Woche erschienen ist der Band bei Hansa Berlin. 192 Seiten hat er, kostet 23 €. Und die Podcast-Folge mit Dimitri Kapitelmann bei Orte und Worte, die finden Sie in der ARD-Audiothek.
Von wegen, Schönheit ist subjektiv. Von den großen Augen der Pharaonen bis zu den scheinbar immer gleich glatten Gesichtern junger InfluencerInnen bei Insta. Die Kulturjournalistin Rabea Weiser hat ein Buch darüber geschrieben, wie sehr unser Schönheitsideal kulturell geprägt ist und wie sich unser Verständnis der Schönheit mit der Zeit verändert hat. Ende des Monats gibt es eine große Premierenfeier. Gesa, du warst aber jetzt schon bei einer kleinen Sneak Preview dabei. Wo genau war das?
Das war in einem sagenhaft schönen Raum, den ein berühmter Innenausstatter gestaltet hat, die Fabian Freitag Suite in Mitte. Aha. So eine Art Loftraum, der in Gold und gedeckten Farben wie so ein kleiner Prunksaal wirkt, sagenhaft raffiniert ausgestattet. Das ideale Setting, um über das Wesen von Schönheit zu sprechen. Der nächste glückliche Zufall, dass eben der weltberühmte Grafiker Christoph Niemann, den wir ja gerade schon gehört haben, mit seiner Begeisterung für Stephen King, der ja auch seit Jahren zum Beispiel Illustrationen für den New Yorker zaubert, der hat auch für Rabea Weiser das Buch, das Cover gemacht. Und das war der Anlass, warum der uns gleich noch gegenüber sein eigenes Atelier gezeigt hat. Also das war schon wirklich sehr besonders. Und Rabea Weiser habe ich mir an dem Abend noch direkt für ein kleines Gespräch zur Seite nehmen können und sie zunächst gefragt, wie eigentlich der Untertitel ihres Buches gemeint ist, eine Biografie des Gesichts.
Ich habe in dem Buch jedem wesentlichen Gesichtsmerkmal ein Kapitel gewidmet. Augenbrauen ist eins davon, weil wir zum Beispiel keine Gesichter erkennen können ohne die Augenbrauen. Augen, Nase, Lippen, Haut, Makel, Ideale, Alter sind wesentliche Kapitel, und wenn man die alle zusammensetzt, hoffe ich, dass sich eben eine Biografie des Gesichts ergibt, in dem Sinne, dass ich versuche, eine Coming-of-Age-Geschichte zu erzählen. Also wie wurde das gestaltete Gesicht, das wir heute sehen, so? Also wie konnte es dazu kommen? Im Positiven wie im Negativen. Und dann ist diese Geschichte, diese Biografie halt 7000 Jahre lang.
Kannst du Beispiele nennen, wie sich gesellschaftliche Veränderungen wirklich im Gesicht widerspiegeln?
Ein sehr prägnantes Beispiel ist, wie mit rotem Lippenstift umgegangen wurde. Vor allen Dingen im 20. Jahrhundert, weil nämlich während des Zweiten Weltkriegs es in den USA patriotische Pflicht war, dass Frauen roten Lippenstift tragen. Sowohl in den Lazaretten, die Krankenschwestern, als auch die da zu Hause gebliebenen Frauen an der sogenannten Heimatfront. Der rote Lippenstift gehört zum Frauenideal dazu. Das kann man jetzt erstmal so, ja, ist halt amerikanisch, kann man denken, aber es war ganz klar in Opposition, auch in politischer Opposition zum Nazi-Regime gedacht, wo nämlich Schminke, Make-up komplett verboten war für die arische Nazi-Frau, der ein Natürlichkeitsgebot auferlegt wurde. Und so haben die Alliierten eigentlich die Schminke und insbesondere den roten Lippenstift auch als politisches Zeichen verwendet. Das fand ich wahnsinnig interessant.
Du erwähnst den Begriff Aesthetic Labor, also sowas wie so eine unbezahlte Sorgearbeit. Was genau ist damit gemeint und inwieweit trifft das vielleicht jetzt auch immer mehr doch auch Männer?
Dieser Begriff kommt aus der britischen Sozialforschung. Man hat halt das so ein bisschen auch, wie du sagst, von Sorgearbeit, Care-Arbeit abgeleitet. Wenn man sich anschaut, wie viel Ressourcen Frauen auf, nennen wir sie auf Deutsch, Schönheitsarbeit verwenden, das ist Zeit und vor allen Dingen Geld, dann fehlt ihnen das an anderer Stelle. Dann fehlt ihnen das dort, wo sie vielleicht ihre Talente ausbilden könnten, wo sie ihre Karriere verfolgen könnten, weil es einen gesellschaftlichen Druck gibt, der ihnen sagt, sie müssen diese Aesthetic Labor auf sich nehmen, jeden Morgen. Sie sollen schön sein, sie sollen attraktiv sein für wen auch immer da draußen. Und erst durch das Framing, wenn man so will, als Aesthetic Labor, dann geht einem sehr, sehr schnell auf, ja, was für ein Quatsch das eigentlich ist, wenn man das tatsächlich mal aufrechnet in Geld und Arbeitszeit, was Frauen da für einen Druck auferlegt wird.
Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf diesen roten Lippenstift im Zweiten Weltkrieg bei den Amerikanern.
Du erwähnst auch diesen Lippenstift-Effekt und Frauen, die in Krisenzeiten an diesem ja, perfekten Selbstbild festhalten. Was sagt das vielleicht auch über die Bedeutung von Schönheit in extremen Situationen?
Also der Lippenstift-Effekt ist ein Phänomen, das vor allen Dingen aus der Ökonomie stammt. Man hat festgestellt, dass in Krisenzeiten Frauen vor allen Dingen zu kleinen Luxusartikeln tendieren und das eben sogenannte Lippenstift-Effekt. So ganz belegt werden konnte diese These nie, weil es so viele verschiedene Faktoren gibt, die in solchen Krisenzeiten dann auf den Konsum einwirken. Aber was du jetzt gerade gesagt hast, dass Frauen in Krisenzeiten vor allen Dingen an ihren Ritualen festhalten und an dem, was ihnen eine bestimmte Stärke immer gegeben hat, ist ganz typisch für Frauen in Straflagern, in Gefängnissen, Frauen wirklich in Krisenzeiten, in denen ihr Umfeld jegliche Schönheit, Lieblichkeit vermissen lässt, ist es total wichtig, sich an diesen Ritualen festzuhalten, an Schönheit festzuhalten, an Gestaltung festzuhalten. Das ist im Grunde genommen eine menschliche Konstante. Wenn die fehlt, wenn wir uns aufgeben, wenn wir unsere Zuwendung zum eigenen Körper, zur Hygiene aufgeben, dann geben wir auch einen Teil unserer Menschlichkeit auf.
Natürlich denken wir bei Schönheit, bei Attraktivität, das müsste in eins fallen. Aber du machst eine ziemlich klare Teilung auf. Attraktivität ist offenbar wirklich messbar, nach klaren Regeln. Schönheit ist was zutiefst Subjektives.
Ja, jein. Schönheit ist tatsächlich auch nichts komplett Subjektives. Aber sie lässt sich nicht so leicht messen wie Attraktivität. Also die Attraktivitätsstudien folgen eigentlich immer demselben Muster. Testpersonen schauen sich Bilder an und sagen, ob sie diese Person attraktiv finden oder nicht. Und dann weiß man ungefähr, woran es liegt. Ah ja, okay, da ist der Augenabstand total groß oder total klein und da ist die Nase riesig. So rechnet man sich dann das aus und es schnurrt immer wieder darauf zusammen, dass attraktiv gefunden wird, der Durchschnitt einer jeweiligen Population, also der absolute Durchschnitt. Wenn man 100 Bilder von total unterschiedlich aussehenden Menschen ineinander morpht, dann kriegt man so einen Durchschnitt und der wird attraktiv gefunden. Das hat aber nichts mit Schönheit zu tun. Und jetzt hört man natürlich im inneren Ohr diesen Ausspruch, Schönheit liegt in der Auge des Betrachters oder wahre Schönheit kommt von innen. Ich vermeide diese Sinnsprüche in meinem Buch, aber ich bin tatsächlich auf eine philosophische Habilitationsschrift gestoßen, die auch erst 4 Jahre alt ist, aus Hamburg. Und die Autorin legt sehr, sehr deutlich dar, was Schönheit wirklich ausmacht, was einen schönen Menschen ausmacht. Und zwar ist es neben der äußeren attraktiven Hülle, die dann bestimmten messbaren Parametern entspricht, der schöne Charakter. Was ist ein schöner Charakter? Jemand, der positiv gestimmt ist, der konstruktiv in die Welt blickt, der sich mit anderen Menschen total gut verbinden kann, der gut zu anderen Menschen ist. Und im Grunde genommen einfach nur eine Person, von der wir wollen, dass all unsere Freunde die kennenlernen, wenn wir sie selbst gerade kennengelernt haben. Und wenn die dann auch noch attraktiv aussieht, dann haben wir eine wirklich wahrhaft schöne Person vor uns. Und das ist wahnsinnig selten.
Gibt es Sachen, die du bei deinen Recherchen gelernt hast, die dich wirklich echt selber umgehauen haben, die dich komplett überrascht haben?
Ich fand es sehr interessant zu schauen, wo die Kultur, die Natur, also die Biologie, biologische Prägung überlagert hat. Das passiert immer wieder in Nuancen, aber ganz frappierend ist es natürlich dann, wenn wir denken, attraktiv ist alles, was Fortpflanzungsfähigkeit ausdrückt, Gesundheit ausdrückt, aber es gibt Schönheitstrends, die das Gegenteil tun. Wir denken jetzt an Heroin-Chic und solche Sachen in den 90ern, aber es gab das auch schon im 19. Jahrhundert, nämlich der sogenannte Tuberkulose-Chic. Man fand Frauen attraktiv, die schwindsüchtig in Todesnähe waren, abgemagert, fiebernd, total blass und schneiderte sogar entsprechende Kleider, die ihre ausgemergelten Körper besser zeigen konnten und ihr Rückendekolleté, also die Schulterblätter, die deutlich vom Torso abstanden. Und das fand ich wirklich bemerkenswert, wie die Todkranke eigentlich die tote Frau zum Schönheitsideal werden konnte.
Oh je, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Rabea Weiser, wie wir schön wurden. Eine Biografie des Gesichts ist bei Diogenes erschienen. 352 Seiten, kosten 26 Euro. Die Buchpremiere findet am Dienstag, den 25. März um 18 Uhr im Publix in der Hermannstraße statt. Es moderiert Daniel Schreiber.
1994 im County Donegal an der irischen Küste. Das ehemals arme Städtchen Arglas ist durch den EU-Beitritt Irlands zu Wohlstand gekommen. Die irischen Fischer können sich jetzt auch große sogenannte Trawler leisten, also diese schwimmenden Fischfabriken. Doch auf einem Gebiet ist Irland immer noch sehr, sehr rückständig. Die Ehescheidung ist per Gesetz verboten. Und genau vor diesem Hintergrund spielt der Debütroman des in Berlin lebenden irischen Autors Alan Murren, der gerade erschienen ist. Thomas, du hast das Buch gelesen. Was sollte uns am Irland des Jahres 1994 interessieren?
Ja, erstmal eine toll konstruierte, immer packendere Geschichte, die Alan Murren erzählt. Es geht im Buch um drei Ehepaare. Dolores und Dorlan, er ist Elektriker, sie ist aus einer dieser zu Wohlstand gekommenen Fischerfamilien und er betrügt sie permanent, misshandelt sie mit perfiden Psychotricks. Mhm. Zweite Paar, Izzy und James. James ist Lokalpolitiker, hat sich vom Fischer hochgearbeitet zum Politiker, ist jetzt als Abgeordneter in Dublin. Izzy ist von ihrem inhaltsleeren Leben an der Seite ihres Mannes frustriert. Aha. Und das dritte Paar sind der wohlhabende Sean und seine Frau, die Schriftstellerin Colette. Aha. Und Colette hat vor einiger Zeit das in Irland Unfassbare getan. Sie hat ihren Mann verlassen und mit einem anderen zusammengelebt. Die Beziehung ist gescheitert. Colette kommt jetzt zurück nach Arglas, vor allem, weil sie sich um ihre Kinder kümmern will. Doch Sean verweigert ihr sowohl den Zugang zu den Kindern wie auch jegliche finanzielle Unterstützung, die sie als Ehebrecherin, als solche, wo sie betrachtet, auch nicht einklagen kann.
Und die Kinder sind auch klein wahrscheinlich.
Genau, die Kinder sind so, Pi mal Daumen, um die 10. Mhm. Drei Stück. So, und das sind also die aufgeladenen Familiensituationen, in die wir uns im Roman langsam einfinden. Die Erzählung wechselt von einer Familie, genauer gesagt von einer Frau zur anderen. Oh ja. Und Alan Murren ist ein wirklich toller Erzähler. Nicht umsonst ist sein Roman in Irland mit dem Preis für den besten Newcomer ausgezeichnet worden. Er gibt seinen Figuren mit wenigen Details, mit wenigen Gesten, Worten eine große Tiefe. Deswegen will man auch von Anfang an wissen, wie die Geschichten weitergehen. Oder um es mit der Schauspielerin Gillian Anderson zu sagen, die kennt man ja aus Die X-Akten oder als Margaret Thatcher aus The Crown. Die hat das Buch nämlich gelesen und einen Blurb dazu gegeben, der lautet: Die weiblichen Figuren sind komplex und faszinierend, voller Wut und Hoffnung. Ich konnte das Buch kaum außer Hand legen und ich kann mir schon die Verfilmung vorstellen, in der Gillian Anderson sicherlich die Colette spielt.
Oh, ja, leuchtet ein. Aber mich würde nochmal interessieren, wie funktioniert denn der Umstand, dass jetzt also ein männlicher Teilnehmer das Leben, die Wut, aber offenbar ja auch die Hoffnung dieser Frauen darstellt. Also wie geht das Buch mit diesen, ja was ich, mit dieser doch erstmal überraschenden Tatsache um?
Ja, ich sehe schon den Zeitgeist, der gerade den Finger hebt
und da
droht. Also das Buch geht auf zweierlei Weise damit um. Mhm. Einmal humoristisch. Colette, die irgendwie Geld verdienen muss, bietet einen Schreibworkshop an und da gibt es Teilnehmer, die schreiben immer nur über das, was sie kennen. Sich selbst. Und entsprechend narzisstisch bis öde sind ihre Texte oder, wie Georg Kleinmann so schön gesagt hat, entsprechend ichig. Mhm. Das Buch ist, im Buch ist die Einfühlung in andere, ist Empathie ganz entscheidend, auch für die Handlung. In der Enge dieses Dorfes beobachtet jeder jeden. Da gibt es ganz viele tolle Szenen, wo sozusagen die Blickrichtung, die Blickachsen, das ist vielleicht wie ein Ballett der Blicke, wie die Leute sich da die ganze Zeit angucken. Es gibt Gerüchte, Anschuldigungen, es gibt Machenschaften hinter den Rücken der anderen. Und eigentlich wissen alle, weil sie ja selbst unter diesen Verhältnissen leiden, wie es den anderen geht. Die Frage ist dann nur, wann führt dieses Wissen zur Handlung? Und da müssen alle Figuren, jede für sich Entscheidungen treffen und auch das trägt zur Spannung des Buches bei.
Jetzt sag mir aber noch mal einen kurzen Satz zu diesem Titel, also Coast Road, Küstenstraße, das klingt jetzt erstmal nicht so nach Thriller, also um nicht zu sagen, so ein bisschen langweilig.
Ja, also die Coast Road ist der Schauplatz der Handlung, die Straße, in der sich Colette nach ihrer Rückkehr ein Häuschen mietet. Die heißt eben Coast Road. Mhm. Dort geschehen dann auch die wichtigsten Ereignisse im Roman, weil du hast jetzt gerade mit Thriller angesprochen hast. Es gibt tatsächlich so eine Art Verbrechen darin, dass der Roman eröffnet damit, dass man in der Ferne ein brennendes Haus sieht. Und man fragt sich, was das war. Und auf diesen Punkt kommt das Buch dann auch wieder zurück. Also das ist da in der Coast Road, das dann später brennend auch steht, in der Coast Road. Zugleich ist diese Straße aber auch der Ort, an dem die Veränderungen, von denen du ja eingangs gesprochen hast, sichtbar werden. Plötzlich stehen da, wo früher ärmliche Fischergarten waren, architektonisch aufwendig gestaltete Häuser mit Meerblick. Und sobald man aber mit dem Lesen angefangen hat, spürt man, wie gut der Titel funktioniert, nämlich atmosphärisch. Die Küstenstraße verläuft ja auf einer Scheidelinie zwischen Land und Wasser, zwischen zwei Elementen. Ich habe ja gerade gesagt, die Figuren stehen am Scheidepunkt ihres Lebens. Auch Irland stand damals an einem Scheidepunkt, denn es gab ein Referendum zum Thema Scheidung. Aha. Und das Abstimmungsergebnis war hauchdünn. 50,3% dafür, 49,7% gegen das gesetzliche Recht auf Scheidung. Sprich, ab 1995 waren Scheidungen in Irland dann gesetzlich möglich. Und interessanterweise waren es nicht die Männer, die sich haben massenhaft scheiden lassen, wie vorher befürchtet worden war, sondern die Frauen. Und wer dieses Buch liest, der versteht ganz genau, warum.
Alan Moran, Coast Road, wurde ins Deutsche übersetzt von Anna Ninja Kroll. Erschienen ist das Buch bei DTV, 384 Seiten ist es dick und kostet 24 Euro. Am vergangenen Freitag hat für die islamische Welt der Fastenmonat Ramadan angefangen. Der perfekte Startpunkt, um nochmal die wundervollen Geschichten aus Tausend und einer Nacht zu hören. Der arabische Klassiker eröffnet einen riesigen, schillernden Kosmos aus selbstbewussten Frauen, aus fiesen Dämonen. Da sind exzessive Partys, Intrigen und sogar Mordpläne.
Und er bringt auch formal beste Voraussetzungen mit. Er bietet nämlich die perfekten Cliffhanger fürs Podcast-Format. Und genau das gibt es jetzt als aufwendig produzierten Hörspiel-Podcast mit mehr als 67 Folgen. Wurde Tausend eine Nacht produziert als Schmuckstück im Deutschlandfunk Kultur. Die Kultur- und Islamwissenschaftlerin, Hörspielexpertin und Dramaturgin Julia Thieke war maßgeblich an der Produktion beteiligt. Und die dürfen wir jetzt herzlich willkommen heißen hier bei den Literaturagenten. Guten Abend, Frau Thieke.
Hallo, guten Abend.
Die meisten von uns kennen ja die, sagen wir mal, jugendfreien Varianten der Märchen aus Tausend und einer Nacht. Aber was wir hier zu hören kriegen, das geht weit darüber hinaus. Wie ist nochmal die Grundkonstellation? Und was kriegen wir hier zu hören, was vielleicht wirklich über dieses, sagen wir mal, Jugendfreie hinausgeht und vielleicht geradezu unerhört ist?
Ja, also zum Beispiel ist in der Auswahl von Geschichten, die wir vorgenommen haben, also das Ganze basiert auf der neuesten Übersetzung ins Deutsche, die wiederum aus der ältesten Handschrift geschehen ist, der ältesten arabischen Handschrift, in der Aladdin, Sindbad, Ali Baba, die üblichen Verdächtigen, die kommen überhaupt gar nicht vor. Stattdessen gibt es beispielsweise die Geschichte des Trägers und der drei Damen in Bagdad. Die drei Damen könnte man als Single-Damen-WG bezeichnen, drei Schwestern, die gerne einkaufen, gerne feiern, Wein trinken und mit verschiedenen Gästen, die vorbeikommen, große Partys abhalten. Da kommt dann schon auch nochmal der Kalif vorbei, also ein historisch verbürgter Kalif aus Bagdad, Harun al-Rashid, der taucht auf und will unbedingt mitfeiern. Und das ist so eine von den ganz überrascht, also die Geschichten, die auch mich dann überrascht haben, als ich diese Übersetzung gelesen habe.
So, jetzt das Hörspiel kommt im Format des Podcasts und zu jedem Podcast gehört ein Host und das in dem Fall ist das eine junge Frau. Wir kennen die Erzählerin von Tausend und einer Nacht als Scheherazade. Hier heißt sie Scheherazade. Warum?
Ja, auch das hat so der Stoff ist eigentlich älter als die arabische Version. Also es ist entstanden in Indien und dann lange im persischen Raum vorislamisch. Und die Scheherazade kommt eher aus dem Persischen und auch aus der französischen Übersetzung. Also es ist jetzt eine sehr lange, komplizierte Übersetzungsgeschichte, aber es ist sozusagen ins Deutsche dann auch zum allerersten Mal aus dem Französischen gekommen. Und so kam diese eher französische Version Scheherazade und die Übersetzerin Claudia Ott, deren Übersetzung wir verwenden, die eben direkt aus dem Arabischen übersetzt hat, hat dann diese Umschrift, die eher dem Arabischen entspricht, genommen. Und da haben wir uns dann auch dran gehalten.
Ah. Julia, du bist ja selbst...
Aber es ist dieselbe Frau.
Du bist selbst Islamwissenschaftlerin. Sind diese Geschichten eigentlich in der arabischen Welt auch so prominent wie bei uns?
Die sind schon sehr prominent. Also auch dort, glaube ich, sind die prominentesten die üblichen Verdächtigen. Denn obwohl Aladdin und Sindbad durch einen Übersetzer in Frankreich und einen syrischen Geschichtenerzähler später dazugekommen sind, sind die wieder zurück übersetzt worden. Und das sind, glaube ich, überall neben der Schahrazad selbst die prominentesten Figuren. Aber ja, also es ist auch dort omnipräsent. Es gibt Ramadan ist so ein Anlass, dass wir das jetzt anfangen zu senden. Und als Ramadan-Serie beispielsweise, es gibt immer eine Serie, wie bei uns, Weihnachtsserien vielleicht im Fernsehen. Auch dort nimmt man gerne den Stoff aus Tausend und eine Nacht beispielsweise.
Okay. Julia, wenn wir hier gerade auch kurz über den Ramadan sprechen, im Emons Verlag gibt es ja diese schöne Reihe 111 Orte und da hast du gemeinsam mit Bettina Gräf den Band 111 Orte in Berlin, die vom Islam erzählen, herausgegeben. Ein Buch, das wirklich buchstäblich Augen und Ohren öffnet und zeigt, wo und wie der Islam schon längst völlig selbstverständlich zum Alltag und zur Kultur in Berlin dazugehört. Da gibt es Orte, die man erwarten darf, also Moscheen, ein Hammam, das Museum für islamische Kunst, aber dann zum Beispiel auch sowas wie den alten Berliner Dom. Wie findet der denn zum Beispiel in euer Buch?
Ja, der steht gar nicht mehr. Also das ist der Dom, bevor der stand in der Nähe des Schlosses, also nicht ganz genau da, wo jetzt der Dom steht. Das war der frühere Dom und dort fanden sogenannte Türkentaufen statt. Also dieser Ort ist für uns auch der älteste, historisch älteste Ort, der mit dem Islam zu tun hat. Und es wurden eben muslimische Kriegsgefangene. Es gab verschiedene preußisch-osmanische Kriege und dort wurden muslimische Kriegsgefangene getauft tatsächlich. Davon sind einige bezeugt in Kirchenbüchern und da gibt es dann eben zwischen Ende 16. Jahrhundert und 1700 etliche dieser Taufen. Und das war so einer der frühen Belege dafür, dass Muslime in Berlin anwesend waren.
Wo wird es eigentlich in der Stadt augenfällig, dass wir jetzt im Ramadan sind? Ich wohne in Mitte und da kann ich ziemlich klar sagen, da sehe ich nichts.
Ja, ich wohne in Neukölln, relativ nah an der Sonnenallee, da kann ich sagen, ich sehe viel. Und ich spüre auch eine bestimmte Stimmung, sei es in Imbissen, wo dann vielleicht auch die Angestellten tagsüber fasten, aber auch in den Läden einfach die Sonnenallee rauf und runter und drumherum kann man dann doch bestimmten Ramadan-Schmuck sehen. Und selbst in, also zumindest in Neuköllner Filialen von günstigen Kaufhäusern gibt es allerlei Tant zum Aufhängen, in die Fenster hängen. Es gibt den Ramadan-Kalender inzwischen eben in vielen verschiedenen Supermärkten, Drogerien auch, also analog Lustig. Zum Adventskalender.
Und was ist dann da drin? Auch so Schokolade in etwas mehlig? Ist das wirklich auch so ein bisschen in Analogie zum Adventskalender?
Ja, ich habe mir einen gekauft damals für die Recherche zu dem Buch. Das ist auch ein Ort. Damals gab es nur eine einzige Supermarktkette, die den führte. Da waren verschiedene Süßigkeiten drin, also auch Bonbons, eher so Weingummidinge und auch mal ein Sinnspruch. Aber ich habe gesehen, das explodiert gerade kommerziell. Natürlich ähnlich wie zu Weihnachten hat man dann da, glaube ich, jetzt auch einen Markt entdeckt, den Ramadan-Markt.
Julia Tieke hat als Hörspielredakteurin und Dramaturgin an der Produktion des neuen Podcasts Tausend und eine Nacht mitgewirkt, zu finden in der ARD Audiothek. Und gemeinsam mit Bettina Gräf ist ihr Band 111 Orte in Berlin, die vom Islam erzählen, erschienen. Und zwar im Emons Verlag. 240 Seiten kosten 18 Euro. Tausend Dank für das Gespräch.
Tausend und einen Dank zurück.
Und wir werden gleich noch einen Ausschnitt aus dem 1001 Podcast hören nach Jonathan Jeremiah, Heart of Stone.
Lesegold. Das Beste aus dem Literaturangebot der ARD.
Ja, gerade, wir haben es ja gerade gehört, Schahrazad ist eine Meisterin des Cliffhangers und wir wollen jetzt unbedingt mal einen Ausschnitt aus ihren Geschichten hören, die sie in Tausend und einer Nacht erzählt. Und wir wählen natürlich die erste Nacht aus. Die Geschichte, die da geboten wird, heißt Der tödliche Dattelkern und handelt von einem Kaufmann, der auf einer seiner Reisen in eine extreme Hitzewelle gerät. Er entdeckt eine Plantage, reitet dorthin, ruht sich im Schatten aus, isst seinen Proviant, Datteln, und wirft die Dattelkerne unachtsam fort.
Und als er fertig gegessen hatte, stand er auf, ging zur Quelle
wusch sich und bereitete sich fürs Gebet vor. Und als er sich im Gebet nach rechts und links zum Gruß umsah, entdeckte er auf einmal in der Ferne einen Dschinni. Dieser Dschinni war so groß, dass seine Füße auf der Erde standen und sein Kopf bis in den Himmel ragte, bis in die Wolken. Und der Kaufmann betrachtete ihn und sah auf einmal, dass der Dschinni ein gezücktes Schwert in der Hand hielt. Der Dschinni kam heran, bis er dicht vor ihm stand. »Steh auf, damit ich dich töten kann, so wie du meinen Sohn getötet hast«, sagte der Dschinni. Der Kaufmann verstand nicht und fragte, »Wieso? Was habe ich getan?« »Ich werde dich töten, weil du meinen Sohn getötet hast«, sagte der Dschinni, und der Kaufmann verstand nicht. Er versuchte, dem Dschinni zu erklären, »Ich saß nur hier und habe geruht. Es ist zu heiß. Ich konnte nicht weiterreiten. Ich habe bloß meine Datteln gegessen und mein Gemüse. Ich habe nichts mit dem Tod deines Sohns zu tun.« »Du saßt hier und hast deine Datteln gegessen?« »Ja, ja, ich...« »Als du deine Dattelkerne nach rechts und links von dir warfst, spazierte mein Sohn hier entlang. Und einer deiner Kerne traf ihn und tötete ihn. Und jetzt werde ich dich töten.«
»Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, bitte lass sie mich sehen. Ich möchte nicht sterben.«
»Doch. Es führt kein Weg daran vorbei, dass ich dich töte, da du mein Kind getötet hast.«
»Ich habe deinen Sohn nicht mit Absicht getötet. Bitte, versteh doch, ich habe ein Leben, ich habe Familie, ich habe Kinder. Gibt es irgendwas, was ich tun kann, damit du mich am Leben hältst?«
Und der Dschinni sagte, »Wird nicht Mord mit Mord gerecht?«
Und er zückte sein Schwert, um den Kaufmann zu köpfen. Doch das Einzige, was der Kaufmann noch sagen konnte, war, »Ich weiß, dass Gott der Allmächtige über uns richten wird, aber bitte lass mir noch ein Gebet.«
Und auf einmal stutzte der Dschinni, steckte sein Schwert zurück und sagte, »Okay, du hast noch ein Gebet.«
Tja, und auch wir machen hier einen klitzekleinen Cliffhanger. Wenn Sie wissen möchten, wie es da mit dem Dschinn und dem Kaufmann weitergeht, dann hören Sie den Podcast 1001 Nacht im Deutschlandfunk. Da gibt es eben seit dem 28. Februar wöchentlich immer freitags eine neue Folge.
Und mit diesem Cliffhanger hören wir für dieses Mal auf zu blättern. Bis zur nächsten Folge des Literaturagenten-Podcasts.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.